Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus begrüßt euch und natürlich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, wir haben wieder ein bisschen was vor. PGA Tour, European Tour, Ladies European Tour, all das heute hier bei uns in der Sendung. Den ersten Sieg von Max Homer, den besprechen wir gleich zunächst und dann sprechen wir auch über Mikko Korhonen auf der European Tour und mal wieder eine individuell, aber auch kollektiv starke Leistung der deutschen Damen auf der Ladies European Tour. Das bildet dann so quasi den goldenen Abschluss der Serie. Fangen wir in den USA an, fangen wir in Charlotte an, in North Carolina im Quail Hollow Golf Club mit dem Sieg von Max Homer. Der setzt sich tatsächlich durch, minus 15 sein Endscore, 3 Schläge vor Joel Damon und 4 Schläge vor Justin Rose. Homer vor Honmar, könnte man fast sagen. Und bevor wir mit den dämlichen Wortspielen weitermachen und über Golf sprechen, lassen wir Max Homer einfach selber mal erzählen. Der kam nämlich von ganz, ganz unten und ist jetzt ganz, ganz oben.
When I hit rock bottom, I found a shovel and kept digging. I went to some low, low places. And there would be times when I'd wallow and honestly just hate my golf game, dislike, you know, what I was out there and what's supposed to be my favorite place in the world is a golf course. And all of a sudden I started to hate it going. But all I've ever known is working as hard as humanly possible. And I realized in that year or two when I started to play bad that my attitude was going to have to get a lot better, because if my golf game was going to be that bad, my brain better be on point. I think that was a big turning point for me. I'm very proud I finally found a ladder and started climbing upwards. Because it was getting dark down there.
Und jetzt hat er es geschafft. Max Homer ganz oben, da wo er sein will, darf beim Masters spielen, darf bei der US Open spielen und hat vor allen Dingen erstmal einen sicheren Arbeitsplatz. Bis 2021 hat er auch gesagt, das war etwas, das hatte er bisher noch nie. Jetzt hat er es geschafft, Desiree. Das war eine starke Leistung, in einem Dreierflight sozusagen in die letzte Runde gegangen, also mit 2 weiteren Spielern schlaggleich, Joel Damon und auch Jason Duffner. Und er hat die Nervenbelastung am besten am Ende durchgezogen, obwohl er ja eigentlich nicht der Favorit war.
Nein, der Favorit war er nicht und mit ihm zu rechnen war jetzt erstmal auch nicht unbedingt, wobei man ja auch sagen muss oder feststellen muss, dass er den Samstag mit einem anderen nicht so bekannten Golfspieler namens Rory McIlroy verbracht hat, auf dem Golfkurs wohlgemerkt. Und ich glaube, Rory im Flight, das ist zwar nicht Tiger, aber das ist auch eine Herausforderung. Der hat natürlich eine geballte Persönlichkeit. Und da musste er auch erstmal gegen anstinken auf gut Deutsch und das hat er schon am Samstag geschafft und hat sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen und auch nicht aus der Führung bringen lassen zum Beispiel. Und insofern finde ich, der größere Nerventest war eigentlich jetzt erstmal so von den Mitspielern her der Samstag. Und am Sonntag hast du natürlich das, was dann jeder Spieler mal hat, der immer noch auf seinen ersten PGA-Tour-Sieg wartet. Du hast einen Sonntag vor dir liegen, der Finalrunde mit Quail Hollow und Platz, der ja, also fast schon Major-Ähnlichkeiten hat von den Schwierigkeiten her manchmal. Und dann musst du das Ding eben durchziehen. Mhm. Und Max Homer hat es geschafft, absolut cool zu bleiben. Und das war das Beeindruckende dabei, finde ich. Kleine Nebensächlichkeit, er hat die beste Runde des Tages gespielt mit seiner 67. Das musste er auch erstmal machen am Schlusstag. Das ist für einen noch nicht PGA-Tour-Winner auch immer noch mal eine besondere Sache, das durchziehen zu können. Aber Homer hat das einfach auch ausgestrahlt, dass der sich da nicht aus der Ruhe bringen lässt, was mich sehr gewundert hat. Ich hätte vermutet, dass da vielleicht mal kleine Instabilitäten irgendwann mal auftauchen. Aber wenn sie dann in kleinem Umfang da waren, hat er sich super im Griff gehabt, hat das sofort wieder ausgeglichen. Und insofern diese Attitude fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und mit der hat er es dann auch über die Wetteunterbrechung übrigens geschafft. Hm. Und er selbst hat auch gesagt, er hatte ja die 14 zu spielen, die ist ihm so ein bisschen verunglückt, freundlich formuliert. Da war also sein Annäherungsschlag, also sein Abschlag war ein Sicherheitsschlag, der aber irgendwie dann doch nicht dazu verholfen hat, dass er seinen zweiten Schlag aufs Grün bringt. Dann hat er so links ein bisschen weggepusht und dann hat er einen Chip aufs Grün und der lief eben übers Loch raus und dann kam die Wetterunterbrechung und Homer hat sich das nochmal genau angeschaut, bevor er dann, also er hat markiert und musste dann ja vom Platz. Und hat dann auf dem Practice Green wohl das auch nochmal ganz genau so geputtet oder also diesen Putt versucht zu simulieren, den er da vor sich hat und hat dann auch gesagt, wenn ich den Putt mache, dann hole ich mir das Ding auch. Und ja, der Rest ist Geschichte, also den hat er dann gemacht.
Und von sowas muss man sich ja dann auch erstmal wieder erholen, denn wenn du jetzt plötzlich eine Stunde Zeit hast, über so einen Putt zu brüten, da sind ja manche etabliertere Spieler, sagen wir es mal so, dann auch schon dran gescheitert, weil das ist ja was, was dir ständig im Kopf rumgeht und wenn er tatsächlich die Schläge dann auch noch simuliert, aber wenn diese Simulation dann so offensichtlich funktioniert, wie es bei ihm funktioniert, dann ist ja alles gut und er hat ja auch letztlich in den letzten Jahren diverse Nackenschläge wegstecken müssen. Er hat es ja selber gesagt, er war schon ganz unten, hat sich dann noch tiefer nach unten gegraben, also viel tiefer ging es eigentlich gar nicht, aber von da kann es dann letztlich auch nur noch nach oben gehen. Was waren denn so, wenn wir jetzt sagen, jetzt ist Homer Gold seine Ingredienzien?
Das ist gut. Also zum einen ist er offensichtlich mit einem durchaus wachen Brain ausgestattet, was man übrigens auch an seinem Twitter-Account merkt, den ich leider tatsächlich erst an diesem Wochenende jetzt durch Empfehlung natürlich bei der PGA Tour entdeckt habe. Da habe ich offensichtlich was verpasst in letzter Zeit. Der ist unglaublich funny, unglaublich stand-up-mäßig drauf und haut da manchmal Dinge raus, die wirklich sehr lustig sind. Und das bringt dir natürlich fürs Golfspielen erstmal nichts, aber er hat es ja auch in dem O-Ton schon gesagt, also zu Zeiten, wo sein Spiel down war, hat er dann irgendwann mal versucht, wenigstens im Kopf mental sich gut aufzustellen, damit das nicht auch noch sozusagen brach liegt. Es ist halt interessant, wenn du anguckst, wie er sich entwickelt hat. Diese Resiliency wurde ihm im Prinzip schon zugeschrieben. Er hat er war Walker Cup Teammate von Justin Thomas, ist auch mal wieder der Jahrgang, der goldene 2011. Und die haben beide 2013 auf der PGA Tour debütiert. Das waren die Safeway Open. Justin Thomas war unglaublicher 72. und Homer war 9. damals. Danach einfach dann komplett auseinandergegangen. Thomas hat den Weg nach oben gefunden und zwar dann auch irgendwann ziemlich katapultartig. Und Homers ganzes Spiel ging irgendwie nach unten. Also das ist sein Swing-Coach Les Johnson hat gesagt, he got too far in his own head. He's so darn smart. So when he gets in his head, he can get going in too many directions. Also das ist vielleicht, oh mein Gott, das werde ich wahnsinnig böse. Ich nenne jetzt keine Namen, aber in manchen Berufen, so auch manchmal im Golfsport, ist es unter Umständen besser, wenn du nicht zu viel denkst und einfach ja so Schlag für Schlag nimmst und einfach, oh okay, jetzt muss ich das machen, oh okay, jetzt muss ich das machen. Ich meine, das Ziel ist ja jeweils klar formuliert, nämlich Ball an die Fahne, / rein ins Loch. Und wenn du dann natürlich zu sehr nachdenkst, zu viele Optionen im Gehirn aufmachst, einen zu beweglichen Geist hast, in Anführungszeichen, kann das auch schlecht sein. Und das war zu dieser Zeit offensichtlich so. Und interessanterweise ist Homer dann 2017 zu Les Johnson zurückgekehrt. Und hat einfach dann, war da wirklich am Ende. Johnson hat gesagt, when he came back to me, he was low. Und er hat ihm dann einfach nur gesagt, ja, also meine Güte, du musst halt dein Spiel wieder in Ordnung bringen und wenn du das gemacht hast, dann kannst du wieder in die Richtung gehen, dass Max Homer, den wir alle kennen und von dem wir wissen, dass es ihn gibt. Und das sind typische Coach-Sätze natürlich, aber er hat es dann wirklich von dort aus geschafft, über die Web.com-Tour, hat x verpasste Cuts natürlich da ertragen müssen im Laufe der Zeit. Aber er hat es jetzt geschafft und ist da wirklich so ein bisschen out of the nowhere jetzt in Quail Hollow durchgestartet, was ich sehr beeindruckend finde, weil wie gesagt, das ist noch nicht mal irgendwie einer dieser Plätze, wo du sagst, naja, da ist jetzt halt mal ein PGA-Tour-Event, aber es ist halt auch nicht so interessant. Ich meine, Quail Hollow, wer hat da gewonnen? Tiger Woods, Jason Day, das Rory McIlroy, das sind so die Namen, die da so normalerweise fallen. Und Max Homer hat da nicht dazugehört vorher. Und jetzt hat er sich da in diesen Winner's Circle reingespielt bleibt wie immer abzuwarten, wie er jetzt damit umgeht und wie seine Karriere weiter verläuft, aber das kann ihm keiner mehr nehmen.
Und weil du gerade sagst, da haben schon größere Namen gewonnen, aber die größeren Namen haben zum Teil da auch schon zum ersten Mal in ihrer Karriere überhaupt gewonnen. Also es ist ein guter Kurs für First-Timer sozusagen. Max Homa ist der fünfte Spieler, dem sein allererster Karrieresieg auf der PGA-Tour ausgerechnet beim Wells Fargo gelingt, unter anderem Rory McIlroy 2010 hat das geschafft, Anthony Kim 2008, Ricky Fowler 2012 und Derek Ernst 2013. Gut, von dem hat man da nicht mehr so viel gehört, aber die anderen drei davor, die waren schon deutlich dann längerfristig auch erfolgreich. Rory McIlroy ist es ja auch noch, allerdings nicht in dieser Woche, nicht beim Wells Fargo. Rory McIlroy, der hatte zwar sich am Samstag an seinem Geburtstag, an seinem 30. Geburtstag, eine gute Chance erspielt, um am Sonntag um den Sieg mitzuspielen, aber da war er dann relativ schnell raus aus der Veranstaltung.
Ja, leider, leider, leider. Das war übrigens eine sehr rührende Geschichte am Samstag, weil also da war Rory auch ziemlich touched und ich habe mir noch Sorgen gemacht, weil also es ging schon damit los, dass er, ich habe ehrlich gesagt nicht kapiert, von welchen Kindern, das weißt du vielleicht, aber es war wie so eine Schulklasse, bei der er mal war oder so. Ich könnte auch diese First Tee Kids gewesen sein, weiß ich nicht, aber jedenfalls haben die eben über Skype ein Geburtstagsständchen gesungen und das war noch direkt bevor er auf die Runde ging, habe ich gedacht, nur, das ist ja cool und dass ich auch wahnsinnig gefreut hat, halt mit denen geskypt und gechattet und so. Und dann kam er ans erste Tee und hat dann, also einen Abschlag und wurde dann natürlich begrüßt und hier ist Rory McIlroy und der heute 30 wird und dann hat ihm halt die ganze Audience am ersten Tee hat ihm dann Geburtstagsständchen gesungen und da hat er schon so ein bisschen gerührt geguckt und ich habe mir nur gedacht, oh Gott, ich wäre ja viel zu doof, ich wäre da ja den Tränen nahe vor lauter Freude, ich würde dann den ersten Abschlag irgendwie vermasseln. Ja, Rory nicht. Punkt. Also der hat da natürlich dann ein durchaus annehmbares Driver-Schlägchen rausgeholt und sich da standesgemäß auf die Runde begeben. Und Samstag lief es ja auch noch gut, was man von Sonntag leider nicht so behaupten kann. Gute Nachricht ist, das Driving ist extra klasse, das ist zurück. Aber am Sonntag, also fielen einfach keine Putts oder relativ wenige Putts oder keine Ahnung, wie man das irgendwie sagen möchte. Also es ist wirklich dann völlig verunglücktes Double Bogey auf der 10. Das war irgendwie so symptomatisch für die Runde. Da war er eigentlich, es ist ein paar 5, da war er mit dem zweiten Schlag schon so kurz vorm Grün. Dann der dritte kurz rechts weg, der vierte, da kann ich mich schon, ich will mich nicht dran erinnern, der fünfte war dann endlich mal auf dem Grün und der sechste war dann leider immer noch drin, da hat er sich dann immer noch, hat er den Putt dann auch noch verschoben, also das war so die Katastrophe schlechthin, da konntest du nicht, buchstäblich nicht hinschauen. Und er hat dann zwischen 13 und 15 dann nochmal Birdie, allerdings wieder Bogey und Birdie gespielt, aber er war einfach irgendwie von der Rolle. Der 73 am Sonntag kannst du vergessen, jetzt wenn wir in seinem Level unterwegs sind. Und war für mich insofern überraschend, als ich eigentlich gedacht hätte, und da sieht man mal wieder von wegen A, Experte und B, natürlich auch unberechenbares Golf. Vor der Runde hätte ich gesagt, ja, sorry, ist ja nett, Max Homa, Joel Damon war jetzt auch öfter in the mix, aber da ist ein Schlag dahinter, Rory McIlroy und übrigens auch noch nicht so wahnsinnig weit weg, Justin Rose. Einer von den beiden wird die da vorne noch überholen, das ist doch klar. Habe ich natürlich nicht gesagt, Gott sei Dank. Und ich bin auch blöd, dass ich es jetzt sage, aber ist nun mal so, ich bin da ehrlich. Und dass dann Max Homa und Joel Damon es geschafft haben, über die ersten 9 sich da die Konkurrenz vom Leib zu halten, ist einfach eine Riesenleistung. Und dann hat sich eben Homa auch noch von Damon gelöst und Rory ist leider wirklich abgekippt. Also das ist ein bisschen schade. Ich meine, das ist jetzt nichts, wo man sagen muss, oh Gott, ja, jetzt wird er die PGA Championship nicht spielen können. Das ist so ein Schlusstag-Aussetzer von ihm, den man leider zu oft gesehen hat in letzter Zeit. Heißt aber nicht, dass er nicht beim nächsten Turnier wieder völlig alles über den Haufen spielen kann. Aber es ist halt irgendwie super ärgerlich.
Definitiv. 2010, sagte ich, hatte er gewonnen. Damals durfte er ja noch nicht mit Champagner feiern, war damals noch unter 21, als er das gewonnen hat. In den USA heißt das ja kein Alkohol für Rory. Damals also Apfelsaft war in seinem Glas, beziehungsweise da durfte er dann mit anstoßen. Jetzt darf er sich vielleicht den einen oder anderen Frustdrink genehmigen, hat er auch an seinem 30. Geburtstag gesagt. Immerhin kann ich jetzt mal Champagner in mein Glas packen und nicht wie vor 9 Jahren, als dann eben der Sieg mit etwas Nicht-Alkoholischem gefeiert werden durfte, aber geteilter 8. Platz, wieder eine Top-10-Platzierung, spricht insgesamt doch für Rorys dann doch recht gut verlaufende Saison, kann man auf jeden Fall so sagen, auch wenn es da Probleme gibt beim Putting. Absolut und aktuell. Justin Rose, über den müssen wir auch noch sprechen. Geteilter Dritter, der alleiniger Dritter sogar am Ende. Der hatte vor dem Turnierstart gesagt, ich weiß gar nicht so genau, wo ich eigentlich stehe. Nach 4 Runden weiß er es. Er ist konkurrenzfähig.
Ja, das auf jeden Fall. Nach den Front 9 hättest du gedacht, da geht vielleicht noch was. Er hatte 3 Birdies gespielt und nur einen Bogey an der 3 gehabt. War da wirklich gut unterwegs, dann auch nochmal ein Birdie an der 10. Dann ist es so ein bisschen stehen geblieben, buchstäblich. Also sowohl die Scorekarte, respektive der Score, als auch, also er hat dann nur noch Pars gespielt und deswegen nur noch, weil das halt für die Schlussrunde dann zu wenig ist. Und sowieso, wenn du dann 4 Schläge hinter einem Max Homa bist, da hätte er nochmal ordentlich auftreten müssen. Da ist ihm so ein bisschen gefühlt die Puste ausgegangen auf den Back 9. Justin Rose hat speziell zum Ende der Front 9 hin wirklich ganz, ganz tolle Golfschläge gezeigt. Ich finde, dass sein langes Spiel da definitiv noch nicht ganz da ist, wo er es haben will. Mit seinen Honma-Schlägern. Ich habe übrigens deinen Eröffnungswitz, habe ich mir auch gedacht. Ich denke ja neuerdings manchmal so in Twitter-Sätzen und habe dann nur gedacht Homa und dann dieses mathematische größer als Zeichen Homa, Honma. Insofern, der Gedanke kam mir tatsächlich auch. Muss jetzt aber nicht unbedingt mit dem Equipment zu tun haben. Justin Rose spielt das ja jetzt schon ein bisschen länger und ich würde da nicht immer alles drauf schieben. Es ist einfach so, dass er also auch Eisenschläge dann doch öfter mal verzogen hat, die Annäherung dann nicht aufs Grün gebracht hat, was bei ihm fast schon überraschend ist. Er ist ja jemand, der da wirklich sehr, sehr, sehr zielgenau unterwegs ist, wenn er in Topform ist. Und ja, also da ist noch ein bisschen aufzuholen, aber jetzt ist trotzdem, also du sagst es eigentlich völlig richtig, er ist da, er ist konkurrenzfähig, er war jetzt nicht in der Lage, in dieser Schlussrunde noch mehr Moves nach vorne zu machen. Das ist auf einem Platz wie Quail Hollow jetzt auch kein Spaß, wenn du da auf den Back 9 dann noch 4 Schläge aufholen musst. Ich meine, das ist dann wirklich ein bisschen viel verlangt, aber ich denke, er kann da zufrieden sein. Bei ihm ist es definitiv ein Aufwärtstrend. Jetzt auch eben vom Schlusstag her gesehen, er hat sich ja noch in die Top 3 verbessert. Bei Rory McIlroy und auch übrigens Jason Duffner, der auch eine Plus 2 gespielt hat, ebenso wie Rory, ging es ja dann eben raus aus diesen Top 3. Und Jason Duffner auf einem geteilten 4. Platz wird mit dem Ergebnis auch zufrieden sein, aber mit der Runde ganz sicher nicht. Dem hast du dann irgendwann auch angesehen, dass er keinen Bock mehr hat.
Der sieht zwar immer aus, als wenn er keinen Bock hat, aber da hat er wirklich keinen Bock mehr.
Nee, da würde ich jetzt mal vermuten, dass es wirklich so war. Ich meine, der ist dann auch ja völlig irgendwie schmerzfrei, also zumindest optisch denkt man das immer, und der hat dann auch irgendwie gelacht und wenn irgendwas vorgefallen ist oder auch sich mal über einen guten Schlag von einem anderen Spieler irgendwie positiv geäußert, aber ja, Jason Duffner hat da jetzt nicht den Schlusstag gehabt, den er haben wollte. Aber insgesamt ist es schon, also von Justin Rose eine gute Performance gewesen. Übrigens auch von Sergio Garcia eine gute Performance.
Tolles Wochenende, 65, 68 sein Wochenende. Wenn er sich die zweite Runde gespart hätte mit seiner 73, da wäre da vorne in Richtung Sieg deutlich was gegangen. Aber Sergio Garcia da so einen kleinen Ausrutscher gehabt am zweiten Tag. Aber das Wochenende und dann am Ende 5 Plätze noch nach oben gerutscht auf dem geteilten 4. Da kann er dann absolut mit dem Finish zufrieden sein. Sein bestes Finish übrigens der Valspar Championship 2018, da hat er auch zweimal in den 60ern gespielt.
Ja, und hat einfach richtig gutes Golf wieder mal gezeigt. Eine sehr bunte Scorekarte dann letztendlich. Bei ihm war im Gegensatz zu manchen anderen Spielern dann relativ viel Betrieb auf den Back 9. Also er hat schon gut starten mit einem Bogey, den lassen wir mal unter den Tisch fallen. Das war jetzt nicht so dolle, aber hat ihn jetzt auch nicht weiter beeinträchtigt. Danach war dann erstmal Ruhe. Und dann hat er auf der 7 das Eagle gespielt. Was sehr nice war, weil der Annäherungsschlag, Annäherung ist immer gut, Anweiterung würde es besser treffen. Der zweite Schlag auf diesem Par 5, der, wenn du den dann aufs Grün haust, geht der eben dann übers Wasser und den musst du erstmal, also das ist ein Hochrisikoschlag, das ist kein einfaches Loch und den hat er da aber draufgezimmert und dann den Putt rein, also alles gut. An der 8 gleich nochmal ein Birdie hinterher und dann hat er auf den Back 9 10, 11 nochmal Birdie, dann kam schon das erste Bogey auf der 12, dann 13, 15, nochmal Birdie und dann leider eben noch 2 Bogies auf 16 und 18, sonst wäre er da noch weiter vorne gewesen und hätte da tatsächlich noch Justin Rose auch erreichen können von der Platzierung her. Und aber insgesamt hast du bei Garcia gesehen, da ist sehr, sehr, sehr viel in einem sehr guten Zustand bei seinem Spiel. Das war auffallend. Sehr, sehr gutes Eisenspiel, gute Zielgenauigkeit, wenn er das Grün angegriffen hat. nicht immer, aber immer öfter sozusagen. Und auch vom Putten her, also der hat mir vom ganzen Setup her einfach gut gefallen. Das hat er schon deutlich schwächer gehabt in letzter Zeit. Und insofern finde ich das durchaus bemerkenswert mit dem geteilten vierten Platz zusammen mit Ricky Fowler, der übrigens auch eine gute Schlussrunde gespielt hat. Ricky Fowler hat einen Stretch hingekriegt, 13 bis 15, drei Birdies. Das war wirklich ein guter Abschnitt. Hatte auch auf den Frontline schon drei Birdies, aber drumherum halt auch noch drei Bogies. Deswegen ging es dann nicht noch weiter nach vorne. Aber du musst halt wirklich dir immer im Klaren darüber sein, dass eine 68 in Quail Hollow ein ganz okayer Score ist. Vor allen Dingen jetzt also mal die Bedingungen auch noch mit eingerechnet, die da geherrscht haben am Sonntag. Und mit Unterbrechung und allem. Und was übrigens die 67 von Max Homa dann auch eben noch deutlich unterstreicht, wie gut er da am Schlusstag gespielt hat.
Und leider nicht so gut, leider bei weitem nicht so gut war Stefan Jäger, dessen Leistung lassen wir mal so ein bisschen unter den Tisch fallen. 76, 78, das reichte natürlich mit plus 12 nach zwei Tagen nicht für den Cut. Damit beenden wir unser Kapitel PGA Tour. Gucken noch ganz schnell auf das Ergebnis der Champions Tour. Insperity Invitational, das Turnier gewonnen hat am Ende Scott McCarron mit minus 17, zwei Schläge vor Scott Parrell. Und Lee Jensen, der ist Dritter, fünf Schläge zurück. Bernhard Langer auch da nicht weit vorne. Geteilter 15. hat sich auf der Schlussrunde noch vier Plätze nach unten verschlechtert. 69, 70, 71 seine Scores. Und damit gehen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de rüber auf die European Tour nach China.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
European Tour bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus und wir blicken nach China rüber. Volvo China Open im Gison Golf Club in Shenzhen und am Ende stand ein Finne ganz oben, Mikko Korhonen. Der hat seinen zweiten Sieg feiern können, musste dafür aber ein bisschen nachsitzen, denn er musste ins Stechen gegen Benjamin Hébert, den Franzosen, und da setzte er sich dann am ersten Extraloch dank eines Birdies durch, schlug den Franzosen und verwies ihn auf Platz 2 und auf Platz 3 schon wieder. Der Mann, der ja in den letzten Wochen schon so viel Aufmerksamkeit erregt hat, Jorge Campillo, in der letzten Woche in Marokko noch erfolgreich gewesen und jetzt schon wieder mit einer Top-3-Platzierung aufgewartet. Der Spanier wirklich momentan wohl der formstärkste Spieler auf der European Tour. Desiree, bevor wir in die Analyse einsteigen, lassen wir Mikko Korhonen zu Wort kommen, der Sieger nach dem gewonnenen Playoff im Interview mit den Kollegen der European Tour.
Well, amazing. Yeah, it was a very tight day between us three. It was a great, great battle, and managed to get on top. First time in a playoff for me, so I was in a new situation, but I felt like I had nothing to lose, so try to make birdie. I think my winning formula was the putter this week, so I made a lot of putts outside 15, 20 feet, so putter worked really well for me.
Das war Mikko Korhonen, der Sieger des Volvo China Open. Und dann hören wir den Zweitplatzierten auch gleich noch, Benjamin Hébert, der trotz des zweiten Platz, trotz des kurz verpassten Sieges, dann trotzdem ganz zufrieden war.
It's been a good week, of course. I'm very happy with this second place. It's been a long travel from Morocco to come here and then to go back next week in England. But yeah, still very good. Well, I miss the wedding of one of my cousins this week, so yeah, it was very important for me to have a good one, so I'm very happy.
Also nicht der ganz große Erfolg in der Familie Hébert, aber dann eben ein Sieg seines Cousins und er selber dann auch noch mit dem zweiten Platz. Passt von daher irgendwie ganz gut. Desiree, wenn wir dann auf dieses spannende Finish gucken und auf Mikko Korhonen, er hat schon gesagt, sein Putter war es, der am Ende heiß lief, der die ganze Turnierwoche über im Grunde heiß lief.
Ja, also das siehst du auch, wenn du jetzt mal die Anzahl der Bogies nimmst, die Mikko Korhonen gespielt hat. Die kann man nämlich an einer Hand abzählen, auch wenn einem ein Finger fehlt. So, jetzt weiß jeder Bescheid. Nein, es sind insgesamt nur 4 Bogies gewesen und eins davon am Schlusstag. Er hat da wirklich viele, viele, viele Birdie-Chancen genutzt und sich da souverän in dieses Playoff auch gespielt und das hast du halt auch dann gesehen und das ist dann am Schlusstag auch meistens der Putter, weil auf den Putz wird es halt nun mal entschieden. Das sind so Phrasenschwein-Sätze, aber es ist nun mal so. Und da hat Korhonen wirklich auf den Back Nine dann völlig fehlerlos agiert oder nahezu fehlerlos agiert, zumindest aber keine Bogies mehr gespielt. Hat da auf den Back Nine 4 Birdies gespielt, damit natürlich dann Hébert in Bedrängnis gebracht. Der wiederum hatte einen Bogey an der 15, was ihm da zu diesem Zeitpunkt eben gar nicht gefallen haben wird. Das ist ein schwieriges Par 4, aber das, da hat er sich natürlich dann ja, ein bisschen aus dem Tritt bringen lassen, hat sofort einen Birdie nachgesetzt auf der 16, das war toll gemacht. Aber dann kam eben dann sozusagen die 17, die von Korhonen daneben im Birdie gespielt wurde und da hat er eben dann auf dem Par 5 nur das Par spielen können, obwohl ihm am Samstag davor das Eagle gelungen war und ja, er hat gekämpft, hat sich ja mit einem Birdie am Schlussloch dann auch noch ins Playoff gekämpft. Und da hätte ich dann fast noch gedacht, na, vielleicht hat er da jetzt irgendwie so ein bisschen das bessere Momentum mit dem jetzt absolut gesehen besseren Ergebnis an Loch 18. Aber Mikko Korhonen hat da nicht mit sich spaßen lassen, wenn man so möchte. Und hat da also dann wirklich im Playoff dann mit dem Birdie gezeigt, hey, hallo. Da hat Benjamin Hébert eben das auch überhaupt nicht machen können, was er in der regulären 18 gezeigt hat, nämlich im regulären Turnierverlauf hat er an der 18 wirklich einen fantastischen Abschlag gemacht. Im Prinzip aufs Grün und also ein drivable Par 4, also drivable für wenn es gut läuft, sagen wir es mal so. Mhm. Und das hat er dann eben im Playoff gar nicht mehr machen können. Da ist er dann wirklich Mikko Korhonen buchstäblich hinterher gehinkt in Annäherung und allem und auch dem Spiel auf dem Grün. Und da war zeitweise auch das Paar sogar in Gefahr. Und insofern hat Korhonen mit dem Birdie da ganz klar angezeigt, hey, ich hole mir das jetzt und dann war es auch nach einem Playoff-Loch eben vorbei.
Und damit war der zweite Sieg auf der European Tour für Mikko Korhonen dann eingetütet. Letztes Jahr hatte er seine Premiere feiern können. Shot Clock Masters hat er damals gewonnen. Und dieser zweite Sieg, der bringt ihn jetzt sogar in die Top 100 der Golf-Weltrangliste. Also das ist natürlich auch für den Finnen dann ein Meilenstein in seiner Karriere, ein wichtiges Ziel. Aber der ist ja jetzt nicht mehr der ganz Jüngste, aber es ist zumindest ein Spieler, der ja sich ja auch von so Stresssituationen, Playoff, was er jetzt das erste Mal erlebt hat, dann auch nicht wirklich schocken lässt. Mal wieder einer dieser Eismänner aus Finnland, ohne jetzt irgendwelche Klischees bedienen zu wollen. Er ist es aber wirklich, auch im Interview, dieses, was wir vorhin gehört haben, das war ein Zusammenschnitt aus 3 Fragen. Also er ist sehr kurz, prägnant und ja, lässt letztlich sein Golf für sich sprechen.
Ja, das sind wir ja gewohnt von den Skandinaviern. Da hat ja Stenson schon eine schöne Tradition auch, naja, begründet hat er sie noch nicht mal, das gab es vor ihm auch schon. Und ja, Korhonen hat da die Ruhe, die er braucht auf dem Platz und kommt so jetzt zu seinem zweiten Sieg. Ist auf jeden Fall eine tolle Leistung und man muss wirklich sagen, an Jorge Campillo in der Form, in der er jetzt momentan ist, den musst du erstmal hinter dir lassen, der wird sich ärgern, dass er da sich um einen Schlag um das Playoff gebracht hat. Der hat dann leider auf der Schlussgeraden einfach irgendwie dann nicht genug, wie soll ich sagen, nicht genug nachsetzen können, hatte eben 2 Bogies, die ihm letztendlich das Playoff dann gekostet haben, nämlich an der 14 und an der 15. Die 15 da quasi im Akkord mit Hébert im Bogey, aber an der 14 eben auch schon ein Bogey und dann hat ihm halt ein Birdie gefehlt, also das Birdie am Schlussloch, wie Hébert zum Beispiel, konnte er dann nicht spielen. Und insofern ist das, finde ich, schon eine Leistung, den sich vom Hals zu halten in der Form, in der er momentan ist. Und was eben überraschend, na, nicht überraschend war, aber was eben auch geholfen hat, in Anführungszeichen, aber nur aus Sicht der Mitspieler, war das Ashun Wu, der ja durchaus absolute Siegchancen da hatte und der ja Vorjahressieger ist, dass er, der Chinese, dann noch zurückgefallen ist. Der hatte tatsächlich ein sehr schwaches Wochenende, schon eine 72 am Samstag und hätte da deutlich besser spielen müssen als die 70 am Sonntag, um da eben noch weiter vorne zu sein oder dann womöglich um den Sieg mitzuspielen. Der war dann mit minus 15 auch wirklich schon 5 Schläge weg. Mhm.
Aber teilt sich am Ende den geteilten 5. Platz mit unter anderem 2 weiteren Franzosen, Mike Lorenzo Vera und Romain Langasque. Also die Franzosen auch wieder stark unterwegs als Team bei diesem Turnier. Und 4. Platz übrigens dazwischen, zwischen den Top 3 und dem geteilten 5. Da lag ja auch noch dann der Chinese Hao Tong Li. Also ein weiterer Lokalmatador vorne mit dabei. Das wird natürlich auch dem Publikumsinteresse in China dann ein bisschen einen kleinen Push gebracht haben. 2 Lokalmatadoren, die dann am Ende noch in Contention waren, auch wenn Hao Tong Li sich noch ein bisschen verbessern konnte. Am Schlusstag. Tolles Wochenende gespielt, 66-66.
Super, ja. Und übrigens, wenn wir beim Thema Franzosen sind, wer ja auch immer mal wieder auftaucht wie Kai aus der Kiste, dann leider meistens auch wieder verschwindet, ist Victor Dubuisson. Den haben wir nämlich auf einem geteilten 11. Platz. Der hat ja auch ein sehr, sehr, sehr konstantes Turnier gespielt und am Schlusstag dann mit einer 71 leider ein bisschen abreißen lassen. Aber er ist ja... Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja so ein bisschen nicht ganz klar ist, was eigentlich bei ihm los ist und warum das jetzt irgendwie alles nicht mehr so ist, wie es früher mal war. Aber da hat er auf jeden Fall über 3 Tage hin eine ganz gute Leistung gezeigt. Vielleicht sehen wir ihn jetzt mal wieder öfter irgendwie in Contention.
Würden wir uns freuen, drücken wir natürlich die Daumen. Geteilter 11. R und geteilter 14. aus deutschsprachiger Sicht und auch einer, der ja auch sich langsam wieder versucht zurückzuarbeiten, Bernd Wiesberger.
Jawohl, das ist ein gutes Zeichen. Der hat am Freitag die 71 gehabt, die ihn von einem noch besseren Score ein bisschen abgehalten hat. Aber sonst eben 2x68 am Wochenende und am ersten Tag eine 69. Das ist ein gutes Ergebnis. Wiesberger hat vor allen Dingen, was mir persönlich ja immer gefällt, hat da absolute Eagle-Qualitäten auf dem Platz bewiesen. Er hat insgesamt 3 Eagle gespielt, am Samstag sogar 2. Am Moving Day, das hat er sehr wörtlich genommen, was halt sein Problem im Moment jetzt noch ist, das sind 2 schwarze Kleckse, nämlich 2 Double Bogies, die dann halt diese Eagles auch schon wieder ungeschehen machen sozusagen vom Score her und er hat noch zu viele Bogies drin, er hat 2, 4, 6, 7 Bogies über die 4 Tage gespielt und sich damit Scores, also gerade wenn du die Front Nine nimmst, die er deutlich, deutlich besser gespielt hat als die Back Nine immer, da hat er wirklich jeden Tag 2, 3, 4 Birdies gespielt, maximal ein Bogey jeweils an der 8 und dann auf den Back Nine aber dann halt immer mal wieder 14, 15 Bogies, dann Double Bogey an der 13, Double Bogey an der 18. Das ist so schade, weil also witzigerweise eben genau die Löcher, auf denen er die Double Bogies gespielt hat, die hat er 2 Tage später, respektive früher, im Eagle gespielt. Mhm. Also das ist ganz, also daran sieht man, dass es nicht so ist, was wir ja sowieso nie vermuten würden, dass Bernd Wiesberger das Loch X nicht spielen kann, weil er da mal ein Double Bogey gespielt hat, sondern da siehst du, wie groß die Spanne ist dessen, was da passieren kann. Da sind noch ein paar Ausreißer nach unten drin, aber ganz ehrlich, also für mich ist das so eine Scorekarte, die absolutes Potenzial zeigt. Ich sehe den gerade deutlich wieder auf dem aufsteigenden Ast.
Und das können wir auch über Marcel Sieben sagen. Geteilter 19. insgesamt über die Woche verteilt 5 Bogies. Gut, ein Double Bogey war dann auch noch mit dabei, kommt also noch dazu. Aber insgesamt ein Ergebnis, geteilter 19., das sich für Marcel Sieben sehen lassen kann. Er selber hat es auf Facebook auch positiv kommentiert. Es ist der von ihm erhoffte Schritt in die richtige Richtung.
Ja, er hat das auch analysiert in seinem Post. Er hat geschrieben, eiskalter Putter am Wochenende und 3 so sehr ärgerlich Smileys, also eben nicht Smileys dahinter, Emojis. Schreibt aber auch selbst, aber hätte, wenn und aber bringt eh nichts. Das war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Da ist er bei uns in seiner Einschätzung. Hoffentlich bekomme ich im Laufe des Tages die Einladung für die British Masters. Dann kann das weitergehen. Danke fürs Mitfiebern und Daumen drücken. Marcel Sieben ist eben, was jetzt auch in dem Post mitklingt, im Moment durch die Tourkarte, also durch die Einschränkung der Tourkarte eben nicht über startberechtigt. Und ist tatsächlich darauf angewiesen, Einladungen zu bekommen. Die bekommt er auch, einfach aufgrund seiner Vergangenheit. Also das klingt jetzt so komisch, aber also einfach aufgrund der Tatsache, dass er ja über Jahre hinweg da deutlich weiter vorne zu finden war und dass er natürlich sich da auch einen Ruf erarbeitet hat und natürlich auch ein spektakulärer Spieler ist. Insofern, ja, da muss er jetzt einfach über diese Schiene gehen und das war jetzt ein erster sehr wichtiger Schritt. Möge er daran sofort wieder anknüpfen können, das wäre ganz, ganz wichtig. Und dann sehen wir ihn auch hoffentlich wieder öfter weiter vorne und wirklich irgendwann hoffentlich auch mal wieder in Contention um einen Sieg. Das wäre ganz großartig. Im Moment ist er da noch ein bisschen von entfernt.
British Masters nächste Woche. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist die Einladung zumindest noch nicht ergangen, aber im Laufe der Woche kriegt ihr natürlich hier bei Nur Golf auf meinen Sport Podcast. sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal, dann entsprechend auch das Update zur Frage, spielt Marcel Siem bei der British Masters oder nicht. Bernd Ritthammer, der war ja auch noch nach China gereist, last minute rüber gejettet, weil er noch ganz kurz vor knapp noch ins Feld reingerutscht war, aber wenn man jetzt böse ist, den Trip hätte er sich auch sparen können. 70, das war seine erste Runde, das ging noch, aber die 77 vom zweiten Tag, die haute ihn dann raus aus dem Cut, geteilter 110.
Ja, das war leider auch ein rabenschwarzer Tag irgendwie. Da hat er so eine nette Dreiergruppe mit Bogey, Double Bogey, Bogey gehabt schon auf den Front 9. Das macht dann wenig Spaß. Hat insgesamt also am zweiten Tag nur ein einziges Birdie spielen können. Am ersten Tag hat er ja wenigstens noch 4 Birdies, wenn auch 2 Bogies gehabt. Nee, also das war jetzt nicht so sein Kurs. Da ist auch immer die Frage, was liegt letztendlich an den Reisestrapazen? Die haben zwar alle, aber die stecken halt die einen besser weg und die anderen nicht so gut. Das hat ja auch schon Benjamin Hébert angesprochen, dass das natürlich ein krasser Move ist, da von Marokko nach China und dann mal wieder zurück nach Großbritannien. Das macht jetzt nicht so wirklich Spaß, leider, und vielleicht lag es daran, ich weiß es nicht, aber also mit der insgesamt plus 3 hat er eben den Cut wirklich klar verpasst und das ist so ein bisschen schade. Auf der anderen Seite, ja, hinterher sagst du immer, wäre ich zu Hause geblieben, aber das weißt du halt vorher auch nicht. Wenn du nicht hinfliegst, denkst du, ja, vielleicht hätte ich da was gerissen. Also du musst es einfach machen. Matthias Schwab übrigens, wenn wir gerade schon bei deutschsprachigen Spielern sind, der Österreicher hat knapp, also leider den Cut ganz knapp verpasst mit einer minus 1. Der wäre um einen Schlag dann fast noch im Feld gewesen und musste also auch frühzeitig wieder die Rückreise antreten.
Und wir treten die Reise zurück an, allerdings nicht ganz nach Europa, sondern wir machen Zwischenstopp in Dubai. Omega Dubai Moonlight Classic bei den Damen auf der Ladies European Tour. Und da gibt es aus deutscher Sicht noch Positiveres als den geteilten 19. Platz von Marcel Siem, Olivia Cohen, Esther Henseleit und Caro Lampert nämlich. Die waren richtig, richtig gut unterwegs, mussten sich nur von einer Spanierin schlagen lassen, die schon in der letzten Woche zugeschlagen hatte, Nuria Iturrioz. Die hat also Back-to-Back gewonnen auf der Ladies European Tour. Und das ist gleich unser Thema hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Und last but not least haben hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de die Damen noch das Wort, beziehungsweise wie es eigentlich im Leben immer ist, das letzte Wort, Desiree. Das war jetzt keine Anspielung auf dich, aber gucken wir auf das Ergebnis, bevor wir hier noch irgendwelche User-Kritik kriegen. Omega Dubai Moonlight Classic, das finale Result, das finale Ergebnis stand nämlich fest und ganz im Zeichen der deutschen Damen. Nuria Iturrioz, okay, die Spanierin, die hat am Ende gewonnen mit minus 10, das Turnier für sich entschieden, wie letzte Woche in Marokko. Also jetzt auch in Dubai zugeschlagen, stark in Form, ähnlich wie Jorge Campillo bei den Herren auf der European Tour. Aber geteilter zweiter Platz, Olivia Cohen und Esther Henseleit, die beiden Hamburger Derns haben zugeschlagen, minus 9, ein Schlag nur hinter der Siegerin. Und auf Platz 4, Caro Lampert, ebenfalls aus Deutschland, minus 8, nur 2 Schläge zurück. Dagegen ist das Ergebnis von Laura 5 Stück, der 20. Platz, dann schon fast in Anführungsstrichen schlecht, aber auch das insgesamt ein tolles Ergebnis aus deutscher Sicht, die Serie.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ganz beeindruckend, dass da die drei Damen das geschafft haben, sich da ganz vorne einzureihen. Wäre es so, es ging um einen Schlag, es wäre natürlich ganz großartig gewesen, wenn man da Nuria Iturrioz noch abgefangen hätte. Die hat ja in der Vorwoche schon gewonnen, die hätte es jetzt gerade auch nicht so gebraucht. Da sind wir jetzt mal ganz patriotisch. Aber das ist einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis der deutschen Damen. Und wenn man sich die Scorekarte von Esther Henseleit anschaut, ist es dann auch irgendwie so ein bisschen wieder Blick auf Potenzial. Die hat einfach wirklich in der Schlussrunde leider auch vieles dabei gehabt, was man gerne vermeiden würde. Nicht vieles, aber ein Triple Bogey zum Beispiel an einem Par 3 an der 8. Wenn das nicht gewesen wäre, wenn, hätte, Fahrradkette und so weiter. Das ist halt immer die übliche Diskussion. Also auf den Frontline lief es einfach wirklich gar nicht gut bei ihr. Sie hatte schon Bogey an der 2, Bogey an der 7, Triple Bogey an der 8. Also das war eine 41 auf den Front 9, das kannst du vergessen. Inzwischen schon auch auf ihrem Level, das ist überhaupt nicht das, was sie spielen kann. Aber sie hat dann auf den Back 9 wirklich alles getan, um das wieder aufzuholen. Birdie auf der 10 auf einem Paar 5, Birdie auf der 12 auf einem Paar 3, dann ein Eagle auf der 13, ganz, ganz tolles Paar 4 da gespielt, dann ein Paar auf der 14, dann leider eben nochmal ein Bogey auf der 15, kann man sich jetzt raussuchen, welches davon spielentscheidend war oder das Playoff verändert hat, dann wieder Birdie 16, Birdie 17, auch am Paar, auf dem Paar 3 an der 17 noch ein Birdie und daneben das Schlussloch im Paar. Also sie hat gekämpft, sie hat sich ja wirklich im Prinzip rausgeschossen gehabt schon auf den Front 9 und das ist für mich einfach dann auch wieder, dann ist auch ein Platz 2 schon wieder ganz großartig, weil sie war von diesem zweiten Platz dann zwischenzeitlich echt sehr weit weg. Bei Olivia Cohn war es auch eine bewegte Runde, aber eben, ja, also sie hat die Front 9 einfach, da hat sie zwar auch ein Bogey am Paar 5 auf der 3 gehabt und ein Double Bogey auf der 7, aber konnten noch zwei Birdies spielen. Bei ihr ist es dann gegen Schluss hin etwas zu ruhig geworden. Sie hat die Back 9 dann bogeyfrei gespielt, aber eben nur zwei Birdies auf 12 und 14 spielen können. Da wäre so am Schluss auf den letzten Löchern natürlich noch toll gewesen, wenn sie da noch irgendwie hätte nachlegen können. Nuria Iturrios hat es übrigens genau gleich gemacht. Die hat auch 15 bis 18 im Paar gespielt. Das hat dann auch gereicht, um diese knappe Führung zu verteidigen. Aber also unterm Strich bleibt, die deutschen Damen sind da einfach wirklich total konstant in ihrer Leistung, vor allen Dingen was Esther Henseleit anbelangt, die da in ihrer Rookie-Saison wirklich absolut für Aufsehen sorgt. Und das ist ein super mannschaftliches Ergebnis, aber auch, du hast auch vorhin schon mal in der Anmoderation gesagt, auch individuell natürlich ein super Ergebnis. Und ich würde auch den 20. Platz von Laura Fünfstück nicht unterschlagen. Das ist auch immer noch eine gute Leistung. Sie gehört damit, sie ist eine der zwei Spielerinnen, die überhaupt das im Endergebnis im Paar gespielt haben. Und nach diesem 20. Platz geht es nämlich schon in den Plusbereich. Also da sieht man schon, dass diese minus 10 von Nuria Iturrios dann auch entsprechend was wert ist. Und da freut man sich wirklich auf das nächste Turnier bei den Damen auf der Ladies European Tour und hofft auf das nächste Ergebnis. Und ich drücke ganz, ganz doll die Daumen, dass bei einer der dreien, ehrlich gesagt am wahrscheinlichsten ist es fast im Moment bei Esther Henseleit, auch dann mal zum Sieg reicht. Das wäre natürlich fantastisch.
Dann muss sie aber natürlich noch ein bisschen die Nerven in den Griff kriegen. Sie hat selber hinterher gesagt, ja, vor der Runde, da war ich eigentlich ganz locker, aber sobald es auf die Runde geht, da zitterten dann doch die Hände so ein bisschen und Olivia Cohn musste das auch zugestehen, dass die Nervosität dann letztlich wahrscheinlich das war, was die Chancen auf den Sieg gekillt hat. Ist natürlich auch was, wenn du erstmals in so einer Situation dann wirklich bist oder das Ganze noch nicht so oft erlebt hast, dann ist das natürlich was anderes als Nuria Iturrios, die ja dann auch schon mit dem Selbstvertrauen der letzten Woche dann einfach kommt und ja, dann entsprechend auch so einen Vorsprung dann auch halten kann, dann auch ja, cool bleibt, um dann auch sich die Konkurrenz dann vom Hals zu halten.
Ja, oder wenn du dir auf Platz 5 Caroline Hedwall anguckst, die das Geschäft schon ein paar Tage länger macht und einfach komplett, also wenn bei ihr kann alles mögliche der Fall sein, aber sie ist im Normalfall nicht aufgeregt, sie ist super souverän und routiniert, da sind natürlich die jungen deutschen Spielerinnen noch ein Stück von weg und das wird sich aber geben, das sind ja alles Erfahrungen, also aus Sicht von Esther Henseleit zum Beispiel speziell, musst du diese Schlussrunde, auch wenn sie ja im Endeffekt eine 72 gespielt hat und damit gerade mal eine Even-Paar-Runde, musst du unter positive Buch einfach, weil sie Aufholjagd gestartet hat. Ich meine, wenn es dann schon, Verzeihung, scheiße läuft auf den Front 9, dann musst du in der Lage sein, das auf den Back 9 wenigstens wieder auszugleichen. Ich meine, nach den Front 9 denkt doch kein Mensch, dass sie dann noch auf Platz 2 rauskommt. Und das ist auch eine Qualität und dann musst du halt dran arbeiten, die Aussetzer noch irgendwie wegzukriegen. Aber die sind alle jung genug und also bei ihr sehe ich da auch absolutes Potenzial und sie wird ja auch inzwischen von anderen bemerkt und gefeatured, auch auf der Ladies European Tour, ist jetzt öfter mal im Interview, wenn es so um Social Media geht und die merken ja auch, dass da eine Spielerin einfach am Heranreifen ist, die da einfach jetzt im Moment unter Verdacht steht, dass sie da auch mal gewinnen kann und gewinnen wird möglicherweise und die einfach eine tolle Saison spielt.
So sieht's aus. Also Daumen drücken, dass es auf der Ladies European Tour weitergeht für die deutschen Damen. Wir springen nochmal schnell rüber auf die LPGA Tour zur Mediheal Championship, Daly City, Kalifornien. Die deutschen Damen dort auch vertreten mit Caroline Masson. Die wurde am Ende geteilte 27. Und Sofia Popov, die hatte leider den Cut verpasst. Und vorne, Desiree, da war Se-Jung Kim nicht zu schlagen.
Ja, was auch wieder so ein bisschen am Momentum lag. Wir hatten ja ein Three-Way-Playoff zwischen Se-Young Kim, Bronte Law und Jong-Jung Lee. Und,
aber Jong-Jung Lee, die sechste, das muss man dazu sagen. Das ist nämlich die sechste Dame mit diesem Namen, die auf der Korean LPGA Tour gespielt hat.
Oh mein Gott, verzeih mir diese ungenau.
Deshalb hat sie diese 6 im Namen. Ich wunderte mich auch über diese Namen, habe das Ganze mal nachgeschlagen. Also die ist schon ein bisschen länger dabei und vor allem diesen Namen gibt es schon länger und öfter in Südkorea.
Ja, da kann sich Davis Love the Third noch was abschneiden hier. wobei es da ja um Generationen geht und nicht um Mitspieler. Nein, wir hatten also dieses Playoff mit den genannten Damen. Ich spaß mir jetzt, die nochmal aufzuzählen, bevor ich wieder was falsch mache. Und Bronte Law hatte eine unfassbar tolle Runde. Die 65 am Schlusstag war wirklich Bombe und hat damit letztendlich 10 Schläge gut gemacht auf die Führung, weil die Führung mal auf minus 10 stand vor dem Schlusstag. Da sieht man auch, wie der dann so verlaufen kann. Du siehst auch an der 75 von Se-Young Kim, dass da sie lag ja schon in Führung und dass sie wirklich 10 Schläge schlechter abgeschlossen hat als Bronte Law. Und das wäre natürlich historisch und ein Knaller gewesen, wenn sie dann das Playoff auch noch gewonnen hätte. Aber Bronte Law war, wie man sich ausrechnen kann, wenn sie 10 Schläge aufholt, natürlich viel früher im Clubhaus als die anderen Damen. Und hat deswegen, denke ich, einfach abreißen lassen müssen. Also ich finde es dann wahnsinnig schwierig, die Form hochzuhalten. Die hat dann natürlich den allerbesten Schlusstag überhaupt. Aber Se-Young Kim ist natürlich zum einen deutlich die erfahrenere Spielerin und kam dann eben, hat sich eben auch nach einem katastrophalen Rundenverlauf aus ihrer Sicht auch gleich mal mit Double Bogey losgelegt, an Bogey an der 2, Bogey an der 8. Sonst nur Pars und dann hat sie an der 15 sich wahrscheinlich gedacht, oh irgendwie, das ist jetzt alles doof, ich muss mal was tun und konnte dann an der 15 ein Birdie spielen, an der 17 nochmal ein Bogey, sonst hätte sie sowieso outright gewonnen und die 18 dann mit dem Birdie noch sich ins Playoff gehievt und eben mit Bronte Law gleichgezogen und dann kam aber Se-Young Kim natürlich mit dem Birdie im Rücken und gerade frisch ins Playoff und ich weiß nicht, ob es daran lag, aber würde ich so erklären, dass sie dann natürlich einen kleinen Vorteil hatte gegenüber Bronte Law, die da schon eine längere Ruhepause hatte. Bogiefreie Sonntagsrunde übrigens, fantastisch mit 5 Birdies und einem Eagle. Also das, da kann sie sich echt sehen lassen und da kann sie drauf aufbauen, auch wenn sie es nicht gewonnen hat. Und im Playoff war es dann eine klare Sache für Se-Young Kim. Dafür ist sie aber auch natürlich routiniert. Dafür ist sie vielfache Siegerin schon auf der PGA-Tour. Sie will in die Hall of Fame. Sie hat da ganz klare Ziele und hat da jetzt Bronte Law noch hinter sich gelassen, die auf ihren ersten Sieg noch wartet. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Und also ich finde, auf diesem Schlusstag kannst du definitiv aufbauen. Also es ist eine tolle Leistung.
Definitiv. Also, toller Abschluss der Sendung bei Nurgolf hier auf meinsportpodcast.de. Jung-Jung Lee, die sechste. Uns gibt es nur jeweils einmal, zumindest hier auf meinsportpodcast.de. Und es gibt auch nur einen Golf-Podcast bei uns, Nurgolf nämlich. Dort kriegt ihr alles, was ihr braucht zur PGA-Tour, zur European-Tour, zur LPGA-Tour, zur Ladies-European-Tour und was sonst noch wichtig ist im Golfsport hier bei uns auf Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal. Desiree, vielen Dank und an euch noch der Hinweis, abonniert den Golffeed, den Nurgolffeed, bewertet uns bei iTunes, hört uns im Podcatcher eurer Wahl, alles ist möglich, ihr verpasst nichts in Sachen Golf, wenn ihr bei uns regelmäßig dranbleibt. Desiree, danke.
Sehr gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
Aral, alles super.